Deutschlandfunk, der Tag.
La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée.
Eine krachende Niederlage gestern für den französischen Premierminister Michel Barnier. Zum ersten Mal seit über 60 Jahren verliert in Frankreich ein Regierungschef ein Misstrauensvotum. Und wir hören da die Parlamentspräsidentin, die das Ergebnis verkündet. Michel Barnier hat nach dieser Niederlage heute nun seinen Rücktritt eingereicht. Das Ganze ist natürlich auch eine Niederlage für Präsident Macron. Vor allem aber ist es ein Warnschuss. Die Linke und die extreme Rechte in Frankreich schaffen es, den politischen Betrieb komplett zu lähmen. Was bedeutet das alles für unser Nachbarland? Gleich die Einschätzung dazu von Christiane Kess. Und wir müssen heute über das hier reden.
Der Kurs des Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht. Auf Online-Handelsplattformen kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung erstmals über die Schwelle von 100.000 US-Dollar.
Der Bitcoin durchbricht eine Grenze und markiert einen Höchststand, den noch vor kurzem viele für kaum möglich gehalten hätten. Bitcoin und auch der deutsche Aktienindex mit Rekordwerten. Was dahinter steckt, das analysiert Dorothee Holz aus unserer Wirtschaftsredaktion für uns. Alles an diesem Donnerstag, dem 5. Dezember 2024. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, zuerst nach Paris. Michel Barnier war erst 3 Monate im Amt, ist sein Posten als französischer Premierminister aber schon wieder los. Er ist zurückgetreten nach einem verlorenen Misstrauensvotum gestern Abend in der französischen Nationalversammlung. Christiane Kess ist unsere Frankreich-Korrespondentin. Und sie hat mir heute Mittag erklärt, was da vor und hinter den Kulissen passiert ist.
Ja, es gab erst einmal eine recht turbulente Debatte vor diesen beiden Misstrauensanträgen, die ja eingebracht worden sind von den Linken und dem extrem rechten Rassemblement National. Es sind eigentlich alle Fraktionschefs und Chefinnen nochmal an die Mikrofone getreten und haben nochmal begründet, warum sie entweder für diesen Antrag stimmen oder eben dagegen. Michel Barnier hat als letzter dann das Wort nochmal ergriffen und hat nochmal dafür geworben, dass das Land diesen Sparhaushalt braucht. Darum ging es ja, diesen Haushalt für 2025, bei dem die Minderheitsregierung von Michel Barnier enorme Sparbemühungen eingebaut hatte. Aber das ist eben genau das gewesen, was die Linken und was die Rechten vom extrem rechten Rassemblement National abgelehnt haben. Und dann ist es zum ersten Misstrauensvotum gekommen. Das war das der Linken. Und das war auch vorher klar. Der Rassemblement National würde dem zustimmen. Also es war eigentlich auch in dieser Parlamentsdebatte nicht mehr wirklich abzusehen, dass da nochmal jemand umzustimmen ist. Und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Es sind 331 Stimmen für diesen Misstrauensantrag abgegeben worden. 288 wären nötig gewesen, um die Regierung zu stürzen. Also das hat dicke gereicht. Der RN und die Linke haben quasi geschlossen gegen Barnier gestimmt.
Also wenn ich das richtig sehe, Christiane, der Anlass für diese Ablehnung von Barnier ist der Haushalt, den die Kräfte auf der extrem rechten und auf der linken Seite ablehnen. Warum gibt es für diesen Haushalt keine Zustimmung in der Nationalversammlung?
Also man muss schon sagen, dass sowohl die Linken, also das geht ja immer um dieses linke Wahlbündnis Neue Volksfront, das besteht aus den Linkspopulisten von La France Insoumise über die Grünen, die Kommunisten bis hin zu den relativ moderaten Sozialisten und dann eben auf der anderen Seite die extrem rechten oder rechtsnationalen vom Rassemblement National. Und beide hatten eigentlich, da haben sie sich drin gefunden, das Gefühl, dass den Bürgern bei diesem Sparhaushalt zu viel abgenommen wird. Das ist auch tatsächlich so. Also alle hätten da wirklich was leisten müssen, zum Beispiel auch die Rentner. Das war ein großer Streitpunkt. Sie haben da wirklich so ein paar Punkte gehabt, die eigentlich gemeinsam waren. Also Marine Le Pen, die Fraktionsvorsitzende des Rassemblement National, hatte ein paar rote Linien definiert. Und das war zum Beispiel die Rente. Das ist auch das gewesen, wo sie zum Schluss überhaupt nicht mehr umzustimmen war. Es ist so, dass in Frankreich die Renten an die Inflation gekoppelt sind, damit es da zu einer automatischen Erhöhung kommt. Und das wollte die Regierung für einen Teil aussetzen. Und darauf hat sie absolut bestanden, dass das nicht passieren darf. Und das war der Punkt, bei dem Michel Barnier zuletzt nicht mehr nachgegeben hat. Sie hat zuvor Zugeständnisse bekommen. Sehr umstritten war auch der Punkt, die Steuern auf die Elektrizität zu erhöhen. Das haben die Linken eben genauso gesehen, aber auch tatsächlich Abgeordnete der Mitte. Das heißt, da hatte Barnier auch schon nachgegeben. Ein anderer Punkt, es ging um die Kostenerstattung bei bestimmten Medikamenten. Da wollte die Regierung auch einiges aus dem Leistungskatalog nehmen, um da mehr einzusparen. Auch da hat sich Marine Le Pen komplett dagegen gesträubt. Da hat Barnier eben auch noch nachgegeben. Aber er hat dann irgendwann einfach gesagt, bis hierher und nicht weiter, im übertragenen sind, nicht wortwörtlich, vielleicht hat er es auch wortwörtlich zu ihr gesagt, hinter verschlossenen Türen. Und dann ist es eben dazu gekommen. Ich glaube, er hat sie da ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, er hat gedacht, Marine Le Pen würde zum Schluss doch noch nachgeben, aber sie hat es nicht und deswegen eben dieser Sturz gestern.
Was ist denn, wenn wir uns die Mehrheitsverhältnisse angucken im französischen Parlament? Was ist da das grundsätzliche Problem?
Es gibt keine absolute Mehrheit für einen der drei politischen Blöcke. Also wir haben eben auf der einen Seite den extrem rechten Rassemblement National. Wir haben dann diesen linken Block und wir haben in der Mitte die bürgerlich-rechten oder Konservativen von Les Républicains und die Macronisten. Also das ist, sind die, ja, wirklich die Partei von Emmanuel Macron und ein paar Verbündete. Und das ist auch das, was jetzt so bleibt. Denn die Nationalversammlung kann nicht aufgelöst werden. Macron hatte das ja im Sommer gemacht und dann hat es Neuwahlen gegeben. Und laut Verfassung muss erst wieder ein Jahr vergehen, bevor die Nationalversammlung wieder aufgelöst werden kann. Das wäre also in diesem Sommer. Und bis es dann Neuwahlen gäbe, wären wir ungefähr bei Herbst, also bei September. Das heißt, an den Konstellationen ändert sich nichts und das ist auch das, was so schwierig ist, weil es ist überhaupt nicht vorstellbar, wie man überhaupt zusammenkommen soll. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sich eventuell ein paar Leute jetzt besinnen, also gerade die Macronisten setzen da immer wieder auf die moderateren Sozialisten, die aber bisher in diesem Bündnis mit dem linkspopulistischen La France Insoumise waren und sich da nicht rauslösen haben lassen. Vielleicht, sehr vielleicht, kommt Bewegung in die Sache in den nächsten Tagen und Wochen. Wir müssen es abwarten, was da passiert.
Was passiert denn heute jetzt erstmal als nächstes?
Also gerade laufen Gespräche im Élysée-Palast. Michel Barnier war schon da, um seinen Rücktritt einzureichen. Emmanuel Macron will heute Nachmittag auch noch Gespräche führen mit der Präsidentin der Nationalversammlung, Yael Braun-Pivet, und mit dem Präsidenten des Senats, Gérard Larcher. Es wird einfach darum gehen, also er muss, das ist jetzt seine Pflicht, er muss jetzt einen neuen Premierminister, eine neue Premierministerin benennen. Und es ist genau das gleiche schwierige Szenario, wie wir das im Sommer auch schon hatten. Er muss eben jemanden finden, der zumindest einen Teil der Stimmen der Opposition bekommen könnte, in dem Sinne, dass man zumindest sagt, wir stürzen ihn nicht sofort oder es gibt vielleicht sogar eine Chance, dass man Gesetze durchbringt mit dieser dann neuen Minderheitsregierung. Und das ist das Schwierige. Macron will sich heute Abend um 20 Uhr äußern. Ob er dann schon jemanden aus dem Hut zaubern kann oder nicht, das ist die große Frage.
Christian, ganz kurz zur Einordnung. Wir reden hier an diesem Donnerstagmittag um 14:45. Und wenn wir mal gucken auf diese Rede heute Abend, lässt sich da irgendwie abschätzen, was Emmanuel Macron da sagen wird?
Er wird sich auf alle Fälle als Garant der Stabilität darstellen. Das ist auch sein Argument immer gewesen, wenn Forderungen nach Rücktritt kommen. Im Moment kommen die eigentlich nur von den Linkspopulisten von La France Insoumise. Und das ist immer sein Argument. Er müsse die Stabilität der Institutionen garantieren. Er sei gewählt worden und deswegen bleibe er auch bis 2027 im Amt. Er wird versuchen, ein gewisses Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Er wird versuchen, diese Unsicherheit, die jetzt herrscht, irgendwie abzufangen. Das könnte ihm vor allem natürlich gelingen, wenn er jetzt eine Frau, einen Mann hat, den er präsentieren kann als Nachfolger von Michel Barnier. Aber wie gesagt, das wird sehr schwierig. Und einfach mal, um darzustellen, wie verhärtet diese Fronten sind, können wir uns mal den Ton anhören, den Mathilde Panot gestern von sich gegeben hat, die Fraktionsvorsitzende von La France Insoumise, also von den Linkspopulisten. Sie war die Erste, die direkt nach diesem Misstrauensvotum vor die Presse getreten ist. Endlich ist Barniers Regierung gestürzt und ebenso sein brutales Haushaltsgesetz. Barnier zu stürzen heißt, die Wahl der Franzosen zu respektieren und die Souveränität des Volkes. Es war unser Misstrauensantrag, der diese Regierung zu Fall gebracht hat, nicht der des Rassemblement National, der wie immer zu nichts nützlich war. Ja, dem Rassemblement National hat sie da noch vorgeworfen, er hätte ja schon viel früher helfen können, die Regierung zu stürzen, denn die Linken waren schon immer gegen diese Regierung. Marine Le Pen, muss man sagen, auf der anderen Seite fährt jetzt wieder eine ganz andere Linie, und zwar die sie schon eigentlich seit Jahren verfolgt, dass sie sich eher milde gibt, kompromissbereit und verantwortungsbewusst rüberkommen will. Sie arbeitet ja seit Jahren an einer Normalisierung ihrer Partei, will also quasi vermitteln, wir sind verantwortungsbewusst, wir können gewählt werden. Deswegen hat das viele auch überrascht, dass sie jetzt doch so konsequent dabei war, dieses Misstrauensvotum zu unterstützen. Und jetzt gestern Abend in dem ersten Interview danach ist sie wieder ganz anders aufgetreten und hat fast bedauert, dass sie ja diesem Misstrauensantrag zustimmen musste, um zu verhindern, dass da eben größerer Schaden auf die Franzosen zukommt durch dieses Haushaltsgesetz.
Christiane, das ist jetzt eine Situation. Wir haben da diese drei völlig zerstrittenen Blöcke, du hast das ja sehr schön gerade erklärt, im französischen Parlament. Dann diesen Misstrauensantrag, der sozusagen mit Ansage erfolgreich war gegen Michel Barnier. Ich meine, das ist ja alles zurückzuführen auf die Neuwahl, die Präsident Macron im Sommer ausgerufen hat. Muss man festhalten, Emmanuel Macron steht da gerade vor dem Scherbenhaufen, den er selber angerichtet hat?
Ja, das ist auf alle Fälle so. Und das wird ihm auch vorgehalten. Es war auch so, dass vor diesem Sturz der Regierung es Umfragen gab, bei denen eine Mehrheit der Franzosen gesagt hat, wenn die Regierung stürzt, dann muss auch Emmanuel Macron zurücktreten. Aber wie gesagt, danach sieht es im Moment nicht aus. Wobei ich gerade meine Hand nicht dafür ins Feuer legen würde, dass er bis 2027 durchhält. Denn wenn es jetzt zu so einer politischen Blockade kommt, wird sich irgendwann, würde ich sagen, aus meiner Perspektive, die Frage wirklich ganz dringend stellen, muss er nicht den Weg frei machen, auch für eine neue Präsidentschaftswahl. Er steht vor dem Scherbenhaufen. Ich muss dazu sagen, ich fand trotzdem damals, als er diese Entscheidung getroffen hat im Sommer, dass das mutig war. Denn er wollte damit ja eigentlich klare Verhältnisse schaffen. Denn wir hatten davor ja schon eine Minderheitsregierung. Und was jetzt immer so ein bisschen untergeht, dieses Szenario, was es jetzt gibt, das war eigentlich vorhersehbar, bloß in einer anderen Konstellation. Es war sehr klar, dass dieser Haushalt Ende des Jahres eine ganz schwierige Hürde wird und dass es eventuell, wie gesagt, in anderer politischer Konstellation zu einem Misstrauensvotum kommen wird. Und das war der Gedanke, den Macron damals hatte und dem er vorgreifen wollte, indem er eben gesagt hat, so jetzt lösen wir die Nationalversammlung auf, machen jetzt Neuwahlen, um dann zu gucken, haben wir dann klarere Verhältnisse. Aber das ist eben leider nicht passiert.
Okay, das werden jetzt erstmal, wie soll ich sagen, instabile, wackelige Wochen für Frankreich, die vor diesem Land liegen. Was heißt das denn für Frankreich?
Ja, tatsächlich viel Unsicherheit. Also worauf ich jetzt mal gespannt bin, ist in den nächsten Tagen, wie sich die Umfragen entwickeln. Denn mich hat das schon ein bisschen überrascht, dass so viele davor eben für diesen Sturz waren. Und ich meine, das hat auch damit zu tun, dass sich die Leute nicht wirklich im Klaren darüber sind, was das für Frankreich bedeutet. Frankreich schiebt einen Rekordschuldenberg von über 3.000 Milliarden Schulden vor sich her. Und das sehen eigentlich alle ein. Also das muss man fairerweise dazu sagen, das ist nicht so, dass die Linken und die Extremrechten nicht auch sagen würden, man muss nicht sparen, sondern sie haben ihre eigenen Programme, ihre eigenen Vorschläge, die eben ganz anders sind als die von der Regierung. Aber ob die Leute im Land das wirklich so verstanden haben, da habe ich meine Zweifel, auch deshalb, weil es so schwierig hier war mit der Rentenreform, wenn wir uns daran mal erinnern, als sie durchgesetzt wurde, aus deutscher Perspektive sicherlich sehr viel klarer, dass so eine Reform kommen muss und in Frankreich nach wie vor die Mehrheit dagegen ist. Also das wundert mich so ein bisschen und ich finde es auch ein bisschen schade, denn es ist komplex mit diesen Finanzthemen, mit diesen Wirtschaftsthemen. Es war ein komplexes Thema mit diesem Haushalt. Auf der anderen Seite, finde ich, haben die Medien das sehr gut dargestellt und erklärt. Und wer sich informieren wollte, hätte das auch in seriösen Medien tun können. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also ich fand ein bisschen tragisch gestern Abend, das fand ich wirklich eine fast berührende Szene, als Michel Barnier in diese Nationalversammlung gekommen ist, von der er wusste, ich glaube nicht, dass er dann noch dran gezweifelt hat, die wird ihn jetzt stürzen. Und er war selber sehr berührt. Also muss man sich vorstellen, dieser altgediente Politiker, ehemals Brexit-Verhandler, sehr berührt davon, dass seine Abgeordneten, die ihn unterstützt haben, ihm Standing Ovations gegeben haben. Und man hat einfach so gemerkt, das ist ein wahnsinnig schwieriger Moment, auch für so einen gestandenen, langjährigen Politiker wie ihn, erfahrenen Verhandler, dass er das nicht geschafft hat. Ich glaube, das vergessen wir auch manchmal so ein bisschen als Journalisten, diese menschliche Seite, die dahinter steckt. Also ich glaube, er hat wirklich ernsthaft versucht, die Quadratur des Kreises hinzubekommen und bis zuletzt mit allen zu verhandeln, um diesen Haushalt unter Dach und Fach zu bekommen. Aber es ist ihm nicht gelungen.
Schwierige Lage. Also in Frankreich nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen den Premierminister, gegen Michel Barnier gestern Abend. Christiane Kess in Paris, vielen Dank.
Gerne.
This afternoon I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done.
Donald Trump war das vor 3 Monaten, mitten im Wahlkampf. Und er hat da angekündigt, dass, wenn er Präsident wird, er die USA zur Bitcoin-Supermacht der Welt machen will. Warum wir diesen O-Ton heute spielen? Weil heute der Bitcoin zum ersten Mal mehr als $100.000 wert ist. In den letzten 4 Jahren hat sich der Wert verzehnfacht. Allein in den letzten 3 Monaten verdoppelt. Ich habe Dorothee Holz aus unserer Wirtschaftsredaktion gefragt, was der Grund ist für diese Wertsteigerung beim Bitcoin.
Ich fange mal so an, ob er wirklich $100.000 wert ist, das wissen wir nicht, aber zumindest die Anleger, die eingestiegen sind, die glauben, dass er so viel wert ist. Und der Grund, zumindest der jüngste und aktuellste Grund, das ist ganz klar Donald Trump. Man kann von einer Trump-Rally sprechen. Wenn man sich den Chart anschaut und einfach zurückguckt in den November, da gab es ein Sprung sozusagen von 70.000 vor der Trump-Wahl auf jetzt 100.000. Also vor der Wahl fing das schon an, am 2. November, da ging die Reise ganz nach oben, weil eben Trump sich ganz klar für den Bitcoin positioniert hat. Also die USA soll eine Krypto-Weltmacht werden. Das hört sich nach typisch Trumpscher Übertreibung an, aber das hat er in die Welt geblasen und noch viele andere Sachen. Und da haben die Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, gedacht, oh je, jetzt kaufe ich mal, jetzt sind wir dabei. Am Tag der Wahl gab es Investitionen in ETFs auf Bitcoin, in passiv gehandelte Fonds im Volumen von $1.4 Milliarden. Also das zeigt einfach, wie diese Rallye mit Trump zusammenhängt. Sie hat schon etwas früher angefangen, schon in diesem Jahr. Aber dazu kommen wir noch. Aber Trump war jetzt der allerjüngste Auslöser.
Was ist denn bekannt? Was will Donald Trump beim Bitcoin und bei den anderen Kryptowährungen anders machen?
Also Trump will die Möglichkeit, damit zu handeln, sie zu erwerben, die Möglichkeit soll einfacher gemacht werden. Der ganze Markt soll dereguliert werden. Der war relativ streng reguliert, relativ muss man sagen, weil es einfach schon ganz viele üble Sachen gab in Sachen Bitcoin. Da wurde betrogen und belogen. Es gab eine große Börse FTX, die ging pleite vor einigen Jahren. Das war ein richtiges Schneeballsystem. Der Chef sitzt jetzt im Gefängnis und die Anleger waren ihr ganzes Geld los. Da stürzte der Bitcoin auch auf $16.000 ab von großen Höhen. Das nur mal dazu. Also es soll jetzt eine Deregulierung geben. Der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht, der alte Gensler, der hatte den Bitcoin im Visier und sagte, nee, ich will da einen sicheren Markt haben. Und Sicherheit erreicht man nur, indem man wirklich feste Vorschriften hat, an die sich jeder halten muss. Und da hat Trump gesagt, das will ich nicht, den feuer ich. Ich will einen, der alle Fesseln lockert. Und das ist das Entscheidende, er hat gesagt, es kann sein, dass die USA den Bitcoin als Reserve aufbauen, also eine Bitcoin-Reserve anlegen, um sich abzusichern, wie bei Öl und auch bei Gold. Und das wird sehr hoch gehängt.
Dorothee, jetzt sind wir schon mittendrin im Bitcoin-Talk. Mhm. Für alle, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt genau wissen, was das ist, erklär uns das doch mal kurz. Was ist die Idee hinter Bitcoin und hinter diesen Kryptowährungen?
Also die entstand ungefähr vor 16 Jahren. Da gab es einen Erfinder, dessen Name ist irgendwie da, aber der Mensch dahinter, den kennt bis heute niemand. Und dieser Mensch oder was es auch immer ist, nennt sich Satoshi Nakamoto. Und der hatte die Idee, dass man eine Währung einführt, ein Handelssystem, ein Finanzsystem, das außerhalb von Banken, von Zentralbanken stattfindet, also nicht von Zentralbanken reguliert wird. Das machen ja die Zentralbanken, die schöpfen das Geld und die sollen dafür sorgen, dass das Geld auch seinen Wert behält. Und der hat gesagt, nee, das machen wir alles dezentral über eine sogenannte Blockchain. Also der Bitcoin ist in dieser Blockchain hinterlegt. Das ist wie so ein Kassenbuch, muss man sich das vorstellen. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoins auf der Welt und bis 2050 soll das Ganze auch enden. Also es ist auch sowas wie das Spiel mit einem endlichen Wert. Und damit will man natürlich auch an Gold anknüpfen, also sagen, wie Gold, so beständig ist das. Die Krypto-Fangemeinde, die glaubt das auch, die hält diese Goldfahne auch hoch. Das kann man aber allerdings nicht sagen, dazu kommen wir gleich noch. Aber das war die Idee, also ein dezentrales, für jeden zugänglichen, sichtbares System zu schaffen, außerhalb des regulären Finanzsystems.
Kryptowährung, eine Währung, Bitcoin und die vielen anderen, die es inzwischen gibt, kann man damit überhaupt bezahlen?
Also theoretisch kann man damit bezahlen, aber es gibt keine Möglichkeit, damit zu bezahlen. Also der Bitcoin dient eigentlich nicht dem Bezahlen von Dienstleistungen, von Waren. Dazu ist er gar nicht da. Er ist wirklich nur ein Spekulationsobjekt. Und wenn man nochmal auf den Wert eingeht, 100.000, die EZB, die Europäische Zentralbank, die ihn auch ein bisschen auf dem Kicker hat, muss man auch sagen, ist ja auch ein sozusagen ein Konkurrenzprodukt, die sagt, der faire Wert oder der reale Wert des Bitcoin, der liegt bei null, also bei nichts. Das wird natürlich niemand gerne hören, der gerade Bitcoin gekauft hat.
Wer Bitcoin gekauft hat, gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, was das für Leute sind, die in Bitcoin ihr Geld anlegen?
Ich komme gleich zu einem Extremfall, aber es sind sehr, sehr, sehr viele Kleinanleger jetzt auf diesen Zug aufgesprungen. Aber den Zug treiben oder fahren natürlich die Großanleger, die mit dem ganz dicken Geldbeutel, also große Fonds, Vermögensverwalter wie BlackRock, der weltgrößte, der hat sich positioniert und der ist natürlich auch ganz stark daran interessiert gewesen, dass man Bitcoin auch an der Börse handeln kann, über diese ETF-Fonds, passiv gehandelte Indexfonds nennt man die. Also da kann man einen Fonds kaufen, der den Bitcoin abbildet, den muss man dann nicht selbst besitzen, diesen Bitcoin. Und das hatte am Anfang des Jahres in den USA tatsächlich einen großen Schub gegeben. Also kann man auch kleine Geldmengen reinstecken, wenn man da interessiert ist. Das war ein großer Schub. Also die großen Investoren sind dabei. Und ich komme zu einem, der gerade das wahnsinnig antreibt und nicht nur sein eigenes Vermögen da reingesteckt hat, sondern seine gesamte Firma steht und fällt mit dem Bitcoin. Der Mensch heißt Michael Saylor und er hat ein Unternehmen, das heißt MicroStrategy. Der hat Bitcoin jetzt im Wert von 32 Milliarden US-Dollar. Das heißt, der profitiert zwar gerade, aber wenn es wieder nach unten geht, da können wir ja auch nochmal gleich drüber sprechen, dann hat nicht nur er ein Problem, sondern viele andere auch, die sich auf diesen Zug mit ihm gesetzt haben. Damit will ich eigentlich nur sagen, bitte nicht alles, wenn man daran denkt, auf den Bitcoin setzen, das kann ganz böse ausgehen.
Was sagen denn die Experten? Kann das jetzt tatsächlich weitergehen mit dieser Rallye nach den 100.000 Dollar?
Da begeben wir uns jetzt in ein gefährliches Fahrwasser, weil wir keine Anlageempfehlungen machen wollen, nicht können. Und ich will mir auch da überhaupt nicht die Finger verbrennen. Das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Es kann niemand sagen. Natürlich hoffen alle, dass die Rallye, so sage ich es jetzt mal, noch viel weiter gehen wird. Da ist natürlich die nächste Wegmarke im Blick. Das wäre dann 200.000 Dollar. Aber da gibt es noch ganz andere Spekulationen. Wenn Trump diese Bitcoin-Reserve anlegt, dann gibt das natürlich noch mal einen neuen Schub oder könnte es einen neuen Schub geben, weil andere Länder dann möglicherweise auch in Zugzwang kommen und das ähnlich machen müssen, also sich eine Reserve anlegen müssen. Also immer noch mit wenn und mit vielen könnte sein, muss aber nicht sein. Es ist aber einfach so, dass, wie gesagt, die EZB taxiert den Wert, den realen, bei null. Es gibt einfach nichts dahinter. Und dieser Bitcoin, seit es ihn gibt, 16 Jahre, ist extrem volatil, schwankt hin und her. Es gibt einen Index, der nennt sich tatsächlich Furcht- und Gier-Index. Und da steht der Bitcoin inzwischen bei 80 von 100 möglichen Punkten. Und das heißt, er ist im Bereich extremer Gier. Das heißt, viele Leute, die jetzt in den Bitcoin investieren, die haben Angst, eine gewaltige Gewinnchance zu verpassen. Und das treibt natürlich wieder den Kurs. Wenn man sich vorstellt, ein knappes Angebot, 21 Millionen, trifft auf eine weltweit extrem angeheizte Nachfrage, dann muss der Preis ja nach oben gehen. Es ist ja ein Vermögenswert, der sehr klein ist, also der nicht über Billionen geht. Also es ist wirklich ein gewaltiger Hype und mit allen Gefahren, die da mit verbunden sind.
Okay, Dorothee, dann das ist der Bitcoin. Wir müssen den Blick dann auf die Finanzmärkte noch mal ein bisschen weitern, weil nicht nur die Kryptowährungen, auch an den Aktienmärkten, da geht es ja gerade steil nach oben. Der DAX ist in dieser Woche zum ersten Mal über die 20.000-Punkte-Marke geklettert. Und auch heute hat er wieder einen neuen Höchststand erreicht. Was steckt da dahinter, hinter diesen Kurssteigerungen? Sind das die gleichen Effekte wie beim Bitcoin?
Nein, nicht ganz. Also es gibt schon durchaus Gemeinsamkeiten und die Gemeinsamkeit, der gemeinsame Nenner ist Trump, weil Trump auch an den Aktienmärkten diese gleiche Euphorie entfacht hat und zwar mit diesem Stichwort Deregulierung. Vielleicht erkläre ich das auch nochmal. Also wenn man Vorschriften aussetzt, wenn man Märkte frei laufen lässt, das haben wir mal gesehen bei der Finanzkrise, das ging nicht besonders gut aus, um es mal ganz milde auszudrücken, an den Folgen knabbern wir alle heute noch. Also wenn dieser neue SEC-Chef Atkins sagt, wir machen mal alle Vorschriften, nehmen wir weg. Und wenn sich dann, weil es ja so schön wilder Westen ist, sich alle möglichen Betrüger da draufsetzen, dann bleibt das auch an ihm hängen. Und dann kratzt das unwahrscheinlich am Image dieser Kryptowährung oder dieses digitalen Finanzsystems. Also das ist mit ganz großen Risiken auch verbunden. Und das müsste dieser Mensch, der neue SEC-Vorsitzende, auch wissen. Das wird er auch wissen, hoffentlich. Beim DAX würde ich das nicht so sehen. Also Deregulierung, dann Steuersenkung in den USA. Die US-Börsen werden jetzt schon davon getrieben. Und die US-Börsen sind die Leitbörsen. Und was der Dow Jones macht, das vollzieht auch der DAX nach. Also der zieht alle anderen Märkte auf der Welt immer mit. Es gibt selten den Fall, dass ein Index, dass der DAX und der Dow Jones in völlig getrennte Richtungen laufen. Nochmal auf das deutsche Spezifikum zurückzukommen. Im DAX sind 40 der größten börsennotierten Unternehmen gelistet, der deutschen. Und die allermeisten machen ihre Geschäfte außerhalb Deutschlands. Das heißt, wenn die Leute sich fragen, wie kann denn das sein, ein DAX-Rekord 20.000 und wir reden hier jeden einzelnen Tag über die schlechten Wirtschaftsnachrichten, über Rezession, wir kommen gar nicht mehr aus dem Schlamassel raus, dann ist die Antwort darauf, die globale Aufstellung dieser Firmen sind eine Absicherung, ganz klar. Und damit können sie weiter Gewinne machen. Und das ist das, was an der Börse gehandelt wird, nämlich die Hoffnung, dass Gewinne weiter steigen. Allerdings sind diese Gewinne auf wenige Unternehmen begrenzt.
Was sind das für Unternehmen im DAX?
Es gibt 6 Unternehmen, die den DAX treiben. Das größte Gewicht nimmt SAP ein, also der Softwarekonzern. Das war der letzte große Softwarekonzern in Europa, der immerhin ein ganz kleines bisschen den Amerikanern Paroli bieten kann. Siemens hat einen Rekordgewinn eingefahren in diesem Jahr. Dann die Tochter Siemens Energy, der ist vor kurzem noch richtig schlecht ging. Die gehört zu den größten DAX-Gewinnern in diesem Jahr. Die Telekom hat den DAX angeschoben, aber auch Unternehmen, die ein sicheres Geschäft haben, nämlich Versicherungen, Allianz und Münchner Rück. Und wer natürlich den DAX gedrückt hat, der könnte nämlich noch weiter nach oben gestiegen sein, wenn die Autos nicht so schwach wären. Die Autokrise hat sich natürlich auch im DAX ausgedrückt. Also Menschen, die Autoaktien besitzen, die haben dieses Jahr ordentlich verloren.
Okay, Dorothee, du hast jetzt schon gesagt, beim Bitcoin, da sagt die EZB, der reale Wert nach EZB-Einschätzung ist gleich null. Bei Aktien haben wir es ja tatsächlich mit echten Unternehmen zu tun, die wirkliche Waren und Dienstleistungen anbieten. Wie würdest du das einschätzen? Sind da solche Kurssteigerungen und solche neuen Rekordwerte, sind die gerechtfertigt?
Gerechtfertigt. Also es gibt immer ein sogenanntes Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also was Experten im Moment sagen, ist, dass der DAX so genannt fair bewertet ist. Das heißt, das Verhältnis von Kurs und Aussichten auf Gewinn, das stimmt. Also bei den Unternehmen, die weiterhin global tätig sind, zumindest Stand jetzt. Also man hofft darauf, dass die Gewinne der Unternehmen weiter steigen werden und das spiegelt sich in diesem Kurs wieder. Das heißt, ein Kurs ist eigentlich nicht ein Rückblick, sondern ein Ausblick auf zukünftige Gewinne. Und es gibt natürlich immer Unternehmen, die ganz rasant auch zulegen, Aktien. Aber das würde ich jetzt nicht so am deutschen Aktienmarkt verorten. Wobei, man muss einschränken, man muss tatsächlich sagen, die Rüstungsunternehmen, die haben natürlich seit 2022 wirklich gewaltig zugelegt, sei es, dass sie hohe Gewinne eingefahren haben, sei es aber auch, dass die Aktien sehr stark nachgefragt waren. Also Rüstungsaktien, die man früher nur mit Spitzenfingern angefasst hat, die sind, muss man auch sagen, en vogue. Das kann man nicht anders sagen. Die größten Gewinne, die werden aber in den USA immer noch gemacht. Und da gibt es diese eine Aktie, Nvidia, die halt auch, ich weiß nicht mehr in welchem Zeitabstand, aber 1000% zugelegt hat, also auch in sehr kurzer Zeit. Das gibt es alles. Es gibt Übertreibungen, es gibt Betrügereien, siehe Wirecard. Es gibt es aber, der DAX hat im Normalfall eine durchschnittliche Rendite von 6%. Und das ist nicht übertrieben. Das ist eine Risikoprämie sozusagen für mehr Unsicherheit, für mehr Risiko. Auf dem Sparbuch kriegt man natürlich viel, viel weniger. Aber das ist der Stand der Dinge jetzt, die Hoffnung auf weiter steigende Gewinne. Trump hat die Euphorie entfacht, aber Trump kann an der Stelle auch wieder einen Strich durch die Rechnung machen, wenn er nämlich europäische Unternehmen, deutsche Unternehmen massiv mit Zöllen bestraft.
Also sehr interessant, was da gerade an den Finanzmärkten passiert. Dorothee Holz aus unserer Wirtschaftsredaktion. Dorothee, vielen Dank, dass du uns das so gut erklärt hast. Danke dir.
Hat Freude gemacht. Danke dir.
Die Kurssprünge an den Aktienmärkten und bei den Kryptowährungen und die volatile Lage in Frankreich. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag an diesem 5. Dezember 2024. Für Feedback reicht wie immer eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Lesen wir immer gerne. Im Team waren heute Jörg Paffrath und Tobias Armbruster. Danke und bis bald.